Wir erleben in den vergangenen Jahren einen Wandel in der Innovation rein von der technischen Entwicklung hin zur kundenzentrierteren Entwicklung. Also wir rücken den Menschen in den Mittelpunkt. Usability und User Experience sind dabei zwei Erfolgsfaktoren, die Sie für Ihr Unternehmen nicht unterschätzen sollten. Denn Produkte, die sich durch eine positive User Experience auszeichnen, werden von Nutzerinnen und Nutzern in der Regel bevorzugt. Über die Hintergründe spreche ich heute mit Vertretenden des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Usability. Ich begrüße heute Anne Krüger, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team User Experience am Fraunhofer IAO, Professor Dr. Michael Burmester, Professor für Ergonomie und Usability an der Hochschule der Medien, sowie meine Kollegin Anja Groß aus unserem Bereich Technologie und Innovationsmanagement. Mein Name ist Tanja Jovanovic und schön, dass Sie zu einer weiteren Folge unserer Reihe How to Innovate eingeschaltet haben. Steigen wir doch einfach direkt mal ins Thema ein. Was bedeutet denn eigentlich User Experience? User Experience wird ja häufig im Zusammenhang mit Usability genannt. Wie grenzt es sich denn eigentlich ab, diese beiden Begriffe, Anja?
Ja, danke, Tanja. Also das stimmt, Usability und User Experience werden ganz häufig in einem Atemzug erwähnt. Und das kommt daher, weil beide Konzepte auch eine ganz entscheidende und wichtige Gemeinsamkeit haben. Es ist so, bei beiden Konzepten steht der Mensch im Mittelpunkt. Deswegen spricht man auch vom sogenannten menschzentrierten Design. Das ist ein Begriff, den hat sicher der ein oder andere schon mal gehört. Im Detail unterscheiden sich die Begriffe dann allerdings. Usability, kann man sagen, ist eher ein sogenannter Hygienefaktor. Also das Ziel der Usability ist eine intuitive Bedienbarkeit. Das heißt für mich, ein Produkt ist einfach zu benutzen. Ich weiß, was ich tun muss, wenn ich das Produkt in der Hand habe oder am Computer benutze. Man sagt, das ist ein Hygienefaktor, weil eben diese intuitive Bedienbarkeit, also dieses Wissen, was zu tun ist, eine Grundanforderung an das Produkt ist. Das ist meine Erwartungshaltung. Ich gehe davon aus, dass das Produkt intuitiv bedienbar ist. Mhm. Per Definition kann man sagen, dass das erreicht ist, wenn die Ziele effizient, effektiv und zufriedenstellend erreicht werden können. User Experience im Gegensatz geht noch mal einen ganzen Schritt weiter. Hier geht es dann nämlich um Erlebnisse. Also das Ziel von User Experience ist es, positive, emotional positive Erlebnisse zu schaffen und damit eben einen Beitrag zum Wohlbefinden beizutragen. Das heißt, User Experience soll dafür sorgen, dass ich mich gut fühle. Das Ganze, glaube ich, kann ich mit einem Beispiel noch ein bisschen, die ganze Abstraktion noch mal ein bisschen herunterbrechen. Stellen wir uns vor, jemand geht im Park jeden Abend laufen oder jeden zweiten Abend laufen und die Person nutzt eine Fitness-App und die Fitness-App trackt so jeden Tag den Fortschritt. Das heißt, ich sehe mal genau, wie viel bin ich gelaufen, was habe ich geleistet, ja, wie viel habe ich heute geschafft. Das heißt, ich sehe einfach meine Leistung und die App schafft es also für mich, positive Emotionen hervorzurufen, weil ich visuell dargestellt sehe, ich habe heute etwas geschafft. Also ich fühle mich stolz und dann kann man sagen, das ist die User Experience.
Also ich fasse dann nochmal ganz kurz für mich zusammen. Usability ist faktisch das, was da sein muss, die technische Umsetzung, also dass alles funktioniert, wie bei der App, dass sie mich nicht wahnsinnig macht, wenn ich sie aufmache. Und bei der User Experience ist es so, da geht es mehr um so die emotionale Ebene, ne? Dieses positive Erlebnis, was du gerade geschildert hast. Man hört ja in diesem Zusammenhang sehr häufig vom Fachbegriff der positiven User Experience oder positive UX. Kannst du uns dazu noch ein paar Worte sagen?
Ja, gerne. Positiver UX, wir haben ja gerade schon gehört bei der Fitness-App, es geht darum, dass man mit der UX positive Erlebnisse, also positive Emotionen schaffen will. Also deswegen, weil eben diese Fokussierung da ist auf das Wort, auf dieses Positive, auf den positiven Charakter, spricht man von einer positiven UX. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man denn die Gefühlswelt beeinflussen? Also wie lassen sich denn eigentlich so positive Emotionen schaffen? Und da ist es so, dass man sagt, dass psychologische Bedürfnisse eine ganz entscheidende Rolle spielen. Das hat jeder, jeder Mensch hat psychologische Bedürfnisse, zum Beispiel soziale Bedürfnisse, wie das Gefühl von Zugehörigkeit, Verbundenheit. Ich denke, das ist jedem wohl bekannt und das kennt jeder. Nochmal ein Beispiel. Speziell für dieses Gefühl der Verbundenheit wurden die sogenannten Freundschaftslampen entwickelt. Wenn wir uns ein Paar vorstellen, das eine Fernbeziehung führt, der Mann lebt in Berlin und die Frau wohnt in München. Das heißt, die beiden können sich wie man sich vorstellen kann, unregelmäßig sehen, aber natürlich ist da dieses starke Bedürfnis nach Verbundenheit. Und dafür gibt es diese Freundschaftslampen. Das heißt, jeder hat bei sich zu Hause so eine Lampe stehen und wenn der Mann in Berlin die Lampe berührt, leuchtet sie bei seiner Freundin in der Ferne, also in München, auf und er kann ihr quasi über diese Lampe positive Botschaften schicken und ihr zeigen, dass er an sie denkt. Also ich glaube, zeichnet jedem ein Lächeln ins Gesicht. Man kann sich gut vorstellen, dass das eben positive Emotionen hervorruft, dieses Gefühl der Verbundenheit stärkt und damit auch die Lampe eben auch eine positive User Experience.
Das ist ein sehr schönes Beispiel, wie man quasi das soziale Bedürfnis der Freundschaft und der emotionalen Nähe überträgt über so ein Produkt. Ein sehr schönes Beispiel. Und was wir gerade hören, Psychologie, Emotionen, da steht ja immer der Mensch im Mittelpunkt, wenn man das so sagen darf. Anne, welche Rolle spielen denn generell in diesem Zusammenhang psychologische Bedürfnisse? Hast du da ein Beispiel oder kannst du das für uns ein bisschen konkreter fassen aus deiner Sicht?
Ja, klar. Auf der einen Seite haben wir natürlich, also wir sagen ja, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und das heißt, wir schauen uns die Nutzenden an und ihre psychologischen Bedürfnisse und wir schauen an, ob diese Bedürfnisse erfüllt werden im Zusammenhang mit einem Produkt oder Service. Und da ist eben das Ziel, dass wir versuchen wollen, negatives Erleben zu vermeiden und eben systematisch dieses positive Erleben zu gestalten, also ein Design for Wellbeing, für Wohlbefinden zu gestalten. Dabei ist es aber auch wichtig, dass wir nicht nur die Nutzenden im Blick haben, sondern bei dieser menschzentrierten Gestaltung nach der DIN-EN ISO 9241-210, es gibt tatsächlich eine Norm dazu, fokussieren wir alle Stakeholder und das heißt eben auch das Entwicklungsteam. Und wenn wir jetzt dieses Ganze auch noch übertragen auf diese Technologie schaffen, können wir auch uns anschauen, dass wir positives Erleben auch für das Design-Team eben gestalten, dass wir uns anschauen, was hat eigentlich das Design-Team für Bedürfnisse und auch Bedarfe, damit es positives Erleben überhaupt gestalten kann. Mhm. Wenn wir es jetzt einmal auf diese Bedürfnisebene überträgt, können wir uns überlegen, also wenn wir jetzt uns ganz klassisch mal das anschauen, was wir gerade machen, wir haben jetzt hier gerade ein Meeting und wir sitzen hier vielleicht irgendwie alle so ein bisschen zurückgelehnt in diesem Teams-Meeting, Thema körperliches Wohlbefinden, also fühlen wir uns gerade wohl, wir sitzen den ganzen Tag vorm Rechner, fühlen wir uns verbunden eigentlich überhaupt auch mit den anderen, also es ist gerade in diesen digitalen Meetings dieses Thema Socializing auch immer was ganz Wichtiges oder auch Kompetenz, viele können vielleicht mit den digitalen Tools noch gar nicht so umgehen und da geht es halt darum, wie kann man es schaffen, dass man vielleicht auch eine positive Experience eben für die Gestaltenden entwickelt. Auf der anderen Seite, was noch wichtig ist, diese ganzen Bedürfnisse oder diese Bedürfnistheorie auch so aufzubereiten, dass sie eben zugänglich für die Gestalter wird. Also, dass ich sage, okay, wie kann ich diese eher abstrakten Begriffe, diese psychologischen Modelle greifbar und konkret machen? Und da sind wir auch dran zu gucken, wie kann man das schaffen? Und dafür haben wir verschiedene Methoden entwickelt.
Und du hast gerade schon gesprochen von der Entwicklung, dem Design, den Methoden dahinter. Wie sieht denn so ein konkretes Vorgehen aus? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was dazu schildern, Michael?
Das kann ich gerne machen. Anna hat ja schon gerade gesagt, wir haben so Verfahren entwickelt, um diese etwas sperrigen theoretischen Modelle, die aus der Psychologie kommen, so in Gestaltungsprozesse zu integrieren. Und das ist ein wichtiger Schritt, um sowas zu machen. Wir haben auch noch einen zweiten Ansatz gemacht, der auch sehr hilfreich auch für Gestaltende ist. Und zwar, dass man sich direkt mit den positiven Erlebnissen, die in einem bestimmten Kontext, sagen wir jetzt in einer bestimmten Arbeitsumgebung zum Beispiel, die dort vorkommen, um die zu erheben. Wir haben dazu zum Beispiel ein spezielles Erlebnisinterview entwickelt, wo die Leute über ihre positiven Erlebnisse zum Beispiel bei der Arbeit berichten. Ne? Das fällt manchmal gar nicht so leicht. Ne? Dann viele sagen erstmal, ja, die Pausen sind irgendwie ganz nett oder so. Aber darum geht es uns nicht, weil in der Arbeit treten positive Erlebnisse auf und da müssen die Leute so schrittweise erstmal herangeführt werden. Wir haben sowas mal ganz extensiv in einem Forschungsprojekt gemacht. Wir haben 400 Interviews geführt und mussten so ein paar Erlebnisse aussortieren, weil die nicht so richtig positiv waren und nicht so richtig in unsere Vorstellung passten, was eigentlich ein positives Erlebnis ausmacht. Und da sind aber immerhin 360 Erlebnisse übergeblieben. Und die haben wir zu Kategorien zusammengefasst. Und wir haben jetzt 17 Erlebniskategorien, die auf Arbeitskontexte passen. Und das ist unglaublich hilfreich, weil man ganz konkret jetzt für Arbeitskontexte mit diesen Kategorien schon Ideen entwickeln kann. Also zum Beispiel gehört dazu sowas wie gemeinsam etwas schaffen. Das drückt so eine Teamarbeit aus. Ne? Ein Team hat gemeinsame Ziele, alle tragen zu dem Ziel bei und so weiter. Das ist so eine typische Kategorie, die in der Arbeit sehr, sehr häufig vorkommt. und in unserem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Usability, ja, ein sperriger Name, heißt einfach so, da entwickeln wir eben solche Verfahren und wir entwickeln auch bestehende Verfahren weiter, um eben Unternehmen das näher zu bringen.
Okay, und das heißt also, ihr habt aus einem riesigen Datenschatz, sage ich mal, aus diesen Interviews eben gewisse Kategorien herauskristallisiert, die wichtig sind für generell Arbeitskontexte oder eben um diese Bedürfnisse, diese Erlebnisse quasi zu gestalten, wenn ich meinen Arbeitsplatz gestalte, wenn ich ein Produkt gestalte. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Mhm. Also das heißt, mit diesen Kategorien wissen wir, was ist wichtig in der Arbeit, ne? Und wenn man jetzt sagt, also da gibt es auch, ich kann einfach mal ein paar Beispiele vielleicht nennen, weil wir mit Unternehmen zusammenarbeiten. Das ist übrigens auch so eine ganz neue Art von Forschung, dass wir nämlich gar nicht so eher wirklich so im Elfenbeinturm in Anführungsstrichen arbeiten, sondern dass wir tatsächlich direkt mit den Unternehmen solche Methoden entwickeln. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, wir haben vorhin schon gehört, es gibt ein psychologisches Bedürfnis nach Kompetenz und in der Arbeitswelt ist das ein ganz wichtiges Bedürfnis und da gibt es auch Erlebniskategorien, die dazu passen, nämlich zum Beispiel Überblick behalten, über den Fortschritt, den ich in meiner Aufgabe mache, ein Feedback zu bekommen. Das kann ich von einem Computer bekommen, das kann ich aber auch von einem Kollegen zum Beispiel bekommen. Und wir haben sowas umgesetzt in Unternehmen und gerade diese Sachen kommen immer sehr gut an. Oder eben auch diese Frage der Gruppenarbeit. Dort haben wir in verschiedenen Projekten zum Beispiel, wenn Teams zusammenarbeiten, dann heißt es ja, einzelne Mitglieder des Teams leisten einen Beitrag zur Gesamtleistung. Und oft ist es so, dass sich da Teammitglieder freuen darüber. Und wir haben innerhalb eines solchen Kommunikationstools eine Möglichkeit geschaffen, dass man sich gegenseitig Dank ausdrücken kann. Ne? Und diese Dankbarkeit, das haben wir jetzt gesehen, dass das in vielen gruppenarbeitsspezifischen Umgebungen sehr hilfreich ist und den Leuten wirklich ein positives Erlebnis ermöglicht. Was aber bei Dankbarkeit zum Beispiel wichtig ist, ist, das muss exklusiv sein. Das wird sehr leicht verwechselt mit so Liken und solchen Sachen. Like ist aber was öffentlich ist. Und was, wenn das öffentlich ist, trägt das zu Wettkampf bei. Und Wettkampf wird aber negativ erlebt. Wettkampf kann manchmal motivieren, das ist aber ein Unterschied. Aber dass es positiv erlebt wird, da muss Dankbarkeit zwischen zwei Personen stattfinden. Das war eine ganz wichtige Einsicht, das war für uns auch eine ganz interessante Erkenntnis dabei. Und ein drittes Beispiel noch bringen kann, wir haben ein Projekt, da geht es um ein Assistenzsystem, das heißt ein System, was in der Produktion, wenn so bestimmte Bauteile zusammengesetzt werden müssen, unterstützt es die Mitarbeitenden dabei, in welcher Reihenfolge zum Beispiel die Bauteile zusammengesteckt werden müssen oder zusammengeschraubt werden müssen. Und wir haben hier verschiedene positive Erlebniskategorien eingebaut und zum Beispiel eine, die sehr wichtig ist und einen unglaublichen Effekt auf die Leute hat. Das ist die sogenannte Kategorie zu etwas höherem Beitragen. Das heißt, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, dass das, was ich jetzt tue, für jemand anderen wichtig ist. Also für das Unternehmen, für den Kunden oder für jemand, der mit meinem Arbeitsergebnis dann weiterarbeitet. Und unsere Systeme, die wir momentan haben, können genau das nachvollziehen und rückmelden. Das heißt, wir haben hier eine Möglichkeit, wirklich ein sehr tiefgehendes, positives Erlebnis zu erzeugen.
Okay, verstehe. Also das ist auf jeden Fall wahnsinnig wichtig in der Arbeit, wie wir sie kennen. Wir haben aber jetzt ja auch in den vergangenen Monaten erlebt, so eine Art Digitalisierungsschub. Wie kann ich denn diese Menschzentrierung oder diese Emotionen auch in einer Digitalisierung der Arbeitswelt, wie wir sie in Zukunft auch haben werden, sicherstellen, sag ich mal?
Also wir müssen, glaube ich, so ein bisschen arbeiten, ein bisschen breiter verstehen, als das vielleicht häufig verstanden wird. Also Arbeit wird oft gleichgesetzt und dieses Feedback bekommen wir auch bei vielen Vorträgen oft so. So, naja, die Leute sollen ihre Aufgaben bewältigen, so, ne? Die sollen ihren Job machen. Und im Endeffekt ist aber Arbeit viel mehr, weil Arbeit ist ein großer Teil des Lebens. Arbeit trägt dazu bei, dass wie wir eben gerade gesehen haben, dass wir Sinnerlebnisse haben können. Und früher gab es in der Arbeitspsychologie sowas wie Arbeitsfreude. Das ist dann irgendwann verschwunden, komischerweise. Und wir möchten eigentlich da wieder anknüpfen. Und das Gute ist, mit der Digitalisierung haben wir viele, viele Möglichkeiten, das zu tun. Und das wird oft übersehen. Also wie ich das bei der Bedeutsamkeit gesagt habe, solche vernetzten Systeme können ja mir anzeigen, wer damit weiterarbeitet. Das ist in einem, sagen wir mal, analogen System gar nicht so einfach rauszufinden. Aber bei einem digitalen System geht das, ne?
Was ja auf den ersten Blick erstmal paradox klingt, weil ich mir denke, Digitalisierung schafft erstmal keine Nähe, weil ich ja wie jetzt auch hier Bildschirmen gegenüber sitze. Aber ihr sagt bewusst doch, und es kann sogar ein Faktor sein, der die begünstigt.
Absolut. Man muss nur das als Gestaltungsziel formulieren und in die Richtung auch entwerfen. Das ist das Wichtige dabei. Also das kommt nicht von selbst. Wenn ich eine traditionelle Sichtweise auf Digitalisierung habe, dann ist Digitalisierung so wie ein Werkzeug. Das sind mir zu viele Daten, da habe ich eine Datenbank dafür. So, das ist dieser Werkzeugcharakter. Und wir müssen jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, was ist denn in der Arbeit für das positive Erleben der Arbeit noch wichtig? Das ist der Schritt, den man gehen muss. Und digitale Technologie bietet einen Haufen Möglichkeiten, da anzusetzen.
Das klingt ja schon mal sehr positiv. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es vielleicht ein paar Skeptiker gibt oder dass es auch so ist, dass man vielleicht auch selber vor gewissen Hürden steht. Was sind denn so generell Hürden, die du jetzt mitgenommen hast aus deiner Arbeit?
Das stimmt tatsächlich. Und das ist tatsächlich eine große Hürde. Und wir haben es mit einem merkwürdigen Spannungsfeld da zu tun. Und zwar auf der einen Seite zeigen die Unternehmen genau an diesen Sachen unglaubliches Interesse. Also in unserem Kompetenzzentrum arbeiten wir ja auch ganz traditionell für bessere Produktivität und sowas. Also gute Usability und solche Sachen. Gehört ja mit dazu. Aber die Unternehmen interessieren sich sofort eigentlich für diesen positiven Bereich. Und das ist eigentlich spannend. Aber was passiert dann? Die interessieren sich dafür. Wir unterstützen die Unternehmen häufig dabei, zum Beispiel Lösungen zu finden. Und dann stellen wir aber fest, dass diese Lösungen plötzlich gar nicht umgesetzt werden. Und wir haben jetzt angefangen, praktisch nachzufragen, was ist da eigentlich so set? Ihr habt das doch entwickelt, warum setzt ihr das nicht um? Und dann kommt sowas, da waren die Anforderungen des Kunden waren dann ja wichtiger und wir mussten dann eigentlich mehr Produktivität schaffen und so weiter. Plötzlich fällt man in diese alten Kategorien zurück. Und wir merken so ein bisschen, dass diese positiven Aspekte in irgendeiner Form in dieser Priorisierung, die in der Entwicklung herrscht, so zurückfallen eigentlich. Und wir haben uns ein bisschen gefragt, woran liegt das denn jetzt eigentlich? Und es gibt in der Psychologie einen Ansatz, der vielleicht man muss da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, aber der eine Erklärungsmöglichkeit bietet. Und zwar ist das der sogenannte Negativity Bias. Der Negativity Bias heißt, dass wir als Menschen besonders darauf geeicht sind, Probleme zu lösen, Negatives zu beheben, dem sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Negativity Bias heißt, ich habe mehrere Objekte, positive und negative, und mir fallen die negativen auf. Ne? Die positiven sind ja positiv, passt schon. Ne? Und es gibt so manche Psychologen, die sagen, ja, das war ein evolutionärer Vorteil. Ne? Alle Optimisten sind halt dummerweise gefressen worden. Ne? Also das raschelt im Busch und dann war es eben nichts Nettes, sondern irgendwas Gefährliches. Ne? Und das heißt, wir sind darauf geeicht, auf Negatives zu achten. Und das setzt sich, glaube ich, so ein bisschen fort. Und hier müssen wir ansetzen, auch in Gestaltungsteams das Mindset dafür zu schärfen, dass die Leute sehen, wir müssen dafür sensibilisiert sein, dass wir sehr leicht wieder in diese pragmatischen Sachen auch wieder zurückfallen. Das heißt ja nicht, dass Problemlösen nicht richtig ist. Das brauchen wir unbedingt. Aber um Wohlbefinden, so wie Anne das formuliert hatte, um das zu entwickeln, müssen wir eben auch Positives schaffen. Das reicht nicht, immer das Negative nur wegzubringen und darauf zu hoffen, dass das Positive von selbst entsteht oder so. Ne? Das ist oft so die Haltung, mit der wir konfrontiert sind. Und da versuchen wir jetzt so ein bisschen gegen anzuarbeiten.
Da schließt sich tatsächlich auch so ein bisschen der Kreis zu dem großen Thema, worüber wir generell immer sprechen in dem Podcast, nämlich Innovation. Also für Innovation brauche ich ja auch Neugier, ich brauche ein positives Mindset, ich muss den Menschen in den Mittelpunkt rücken. Von daher ist das in sich gekehrt ein wunderbarer Aspekt, um auch innovativer zu werden, um Innovation im Unternehmen voranzutreiben, wenn ich mich mit User Experience und positiver User Experience beschäftige. Wenn die Unternehmen da draußen sagen, da möchte ich mehr darüber erfahren, wo kann ich mich denn noch weiter informieren?
Wir, das Kompetenzzentrum Usability, planen am 12. Mai oder wir haben das Gesetz am 12. Mai eine virtuelle Veranstaltung zum Thema positive User Experience für die Zukunft der Arbeit. Und da würden wir Sie sehr herzlich einladen, daran teilzunehmen. Das wären, wie gesagt, Vorträge zum Thema Zukunft der Arbeit kommen, zur Gestaltung für eine positive User Experience, zu Service-Robotern, zur positiven Psychologie. Dazu wird es ein paar interaktive Workshops geben. Da gibt es Themen wie Diversität. Warum ist die Diversität wichtig? Zen, also ein bisschen zu Thema Achtsamkeit, also ein bisschen auch etwas Abgefahreneres in die Richtung noch rein, auch was zum Thema Personalisierung. Da können Sie gerne vorbeikommen, sich noch weiter informieren, uns kennenlernen, sich mit uns austauschen. Wir haben auch eine Vernetzung geplant. Und unser Ziel ist eben auch, weil ich das vorhin auch gesagt habe, wir wollen auch gucken, wie Ihre Bedürfnisse sind, dass es auch diese Veranstaltung selbst für Sie ein positives Erlebnis wird. Also diesen Erlebnischarakter auch in der Veranstaltung betonen und Sie interaktiv mit einbinden.
Also ich bin auf jeden Fall dabei beim Fachkongress. Ich finde, das ist eine super Sache und ich freue mich auch schon darauf, die Themen näher kennenzulernen, auch in den Austausch zu treten mit den Unternehmen. Herzlichen Dank euch dreien für die Einblicke, sehr kurzweiligen Einblicke in die Psychologie, in Bedürfnisse, Emotionen und was das alles mit dem großen Thema User Experience und Innovation zu tun hat. Danke euch, Anja, Anne und Michael. Und Sie, liebe Zuhörende, haben hoffentlich etwas für sich mitgenommen zu den ganzen Themen. Wir sind ganz gespannt, wie Sie in nächster Zeit Ihre Produkte umsetzen und bleiben Sie neugierig bis zur nächsten Folge. Danke.